Hallo und willkommen zur Sendung Krieg und Frieden im Kontrafunk am Dienstag, den 27. Januar 2026. Mein Name ist Andreas Peter. Unsere heutige Sendung hat sich dem Themenschwerpunkt Propaganda verschrieben. Dazu sprechen wir mit der Kommunikationsstrategin Maike Gosch und dem Publizisten und Fotografen Simon Axtinat, der sich auf den Missbrauch von historischen Ereignissen zu propagandistischen Zwecken spezialisiert hat. Unsere heutige Sendung will sich dem Phänomen und Faktum der Propaganda widmen, sowohl in Kriegs- als auch in Friedenszeiten. Dazu begrüße ich Maike Gosch, ausgebildete Rechtsanwältin und Kommunikationsstrategin, die sich der Aufklärung von Propaganda und Manipulation der öffentlichen Meinung verschrieben hat. Herzlich willkommen, Frau Gosch.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Frau Gosch, Sie sind ja Kommunikationsstrategie erfahren. Haben Sie eine Kurzformel, was Propaganda ist?
Ja, also man kann sagen, Propaganda ist die gezielte Verbreitung von Inhalten zur Beeinflussung und Steuerung der öffentlichen Wahrnehmung und Meinung. Ich glaube, das Wichtige ist zu sehen, dass es halt eine geplante und gesteuerte Meinungsbildung oder Meinungsverbreitung ist.
Das ist im weiteren Sinne ja ganz normal eine Nachricht auch oder überhaupt Nachrichten. Was ist der Unterschied zwischen normalen Nachrichten, die ja auch eine Meinungsbildung befördern sollen, und Propaganda?
Ich glaube, der Unterschied ist die Intention. Also bei Propaganda habe ich eine Botschaft oder eine Meinung, die ich möchte, dass die Bevölkerung sie übernimmt oder das Publikum, zu dem ich spreche. Und in der Regel bei der Information oder bei Nachrichten möchte ich Elemente der Wirklichkeit vermitteln, also Daten, Aspekte, und möchte eigentlich, dass die Meinungsbildung, also das Entscheiden, was daraus folgt oder was ich daraus als Wirklichkeit wahrnehme, im Kopf der Zuhörer stattfindet.
Habe ich als normaler User von Medien, sag ich mal, oder auch von Verlautbarungen der Regierung, habe ich da eine Chance zu erkennen, das geht jetzt weit über eine Informationsvermittlung hinaus, sondern soll mich manipulieren?
Ja, also man muss zunächst unterscheiden, da haben Sie auch recht, es ist ein fließender Übergang natürlich zwischen Propaganda und Information. Das heißt, wir wählen immer aus, welche Aspekte wir kommunizieren, auch als zum Beispiel gute Journalisten im klassischen Sinne. Wir haben immer unsere eigenen Biases drin, wir haben immer eine Perspektive oft drin. Da gibt es einen fließenden Übergang, da gibt es ein Zwischenfeld. Aber um es mal so ein bisschen zu helfen, zu unterscheiden zwischen Information und Propaganda, der wichtigste Unterschied ist, eine andere Interpretation ist nicht möglich der Fakten. Also das ist immer ganz stark eine Interpretation von Fakten und sehr wenig Fakten, die erstmal pur auf den Tisch gelegt werden. Dann ist es oft auch eine Vermischung von Fakten und Meinungen. Ganz oft ist es emotionale Beeinflussung. Also ein guter Hinweis, dass wir es mit Propaganda zu tun haben, ist, wenn die Sprache sehr emotionalisiert ist, weil das hat halt immer auch etwas damit zu tun, im Grunde kognitive oder intellektuelle Prozesse auszuschalten oder zu dimmen. Das heißt, das kritische Denken zu schwächen. Je emotionalisierter wir werden durch einen Text, desto weniger gucken wir uns ruhig die Fakten an. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass nicht zwei verschiedene Sichtweisen dargestellt werden, aus denen sich dann der User oder Leser oder Zuhörer quasi selber ein Bild basteln kann oder selber entscheiden kann, okay, welche der beiden Sichtweisen traue ich oder glaube ich.
Da erleben wir aktuell vor allem im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, dass bestimmte Informationen von anderen, Sichtweisen von anderen, deswegen nicht präsentiert werden, weil sie angeblich Desinformationen sind oder das Verbreiten von falschen Narrativen, ohne dass wir jetzt genau wissen, was daran falsch sein soll. Ist das ebenfalls eine besondere Form von Propaganda, dass die andere Sichtweise oder andere Sichtweisen kriminalisiert werden?
Ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr klassische Propagandasituation oder ein Hinweis, dass wir uns in propagandisierten Zeiten befinden oder auch in Kriegszeiten, dass anderweitige Interpretationen, Narrativen, andere Darstellungen der Ereignisse gar nicht mehr erlaubt sind, in gewisser Weise sozial nicht mehr erlaubt, also sozial geächtet sind. auf eine sehr starke emotionale Reaktion treffen, wie Beleidigungen oder Mundtotmachung oder überschrien werden oder aber sogar, was wir ja auch verschärft erleben in den letzten Jahren und Monaten, auch sogar kriminalisiert werden. Also dass man sagt, diese Deutung der Ereignisse, von geopolitischen Ereignissen, von geopolitischen Motivationen, Analysen, Sichtweisen, wie aktuell Jacques Beau, der Schweizer Analyst, der EU sanktioniert wurde, wo man einfach sagt, diese Sichtweise der Dinge wird kriminalisiert. Die lassen wir gar nicht mehr zu, die ist nicht mehr erlaubt. Die darf nicht geäußert werden.
Ist Ihnen das selbst auch schon passiert, dass Ihnen staatliche Behörden oder Medien zu verstehen gegeben haben, Sie, liebe Frau Gosch, kommen hier nicht mehr vor oder Sie sind unerwünscht, weil Sie Propaganda verbreiten, aber nicht die, die wir gern haben würden?
Nein, das ist mir nicht passiert. Ich bin aber auch tatsächlich in einem Umfeld, ich schreibe ja für die Nachdenkseiten und bin tatsächlich im, ich sag mal, Mainstream nicht präsent und würde, glaube ich, auch zu weit abweichen mit meinen Meinungen. Ich habe vor ein paar Tagen ein Vorab-Exemplar von Johannes Warwicks neuestem Buch gelesen und der interessant beschreibt, wie er, der sehr tief in eigentlich den ganzen Politberatungsnetzwerken steckte, wie er hart angegangen wurde von seinen ehemaligen Kollegen und Freunden und auch Journalisten und aus allen möglichen Beratungsmandaten und Foren quasi geflogen ist, weil er eine leicht abweichende Meinung zum Ukraine-Krieg vertreten hat oder zu der deutschen nötigen Strategie dort. Das passiert. Mir persönlich ist es noch nicht passiert, weil ich aber auch in diesen Foren mich nicht mehr bewege.
Ich muss gestehen, dass ich im Zusammenhang vor allem mit der Darstellung oder der Berichterstattung über Ukraine-Krieg, aber auch über das, was wir derzeit erleben, das offen imperiale Auftreten der US-Führung oder beziehungsweise der Administration um Präsident Donald Trump, dass mich die Art und Weise, wie das kommuniziert wird, die Sprache, dass mich die erinnert an DDR 89, also eigentlich auch viel früher, als Gorbatschow ins Amt kam. Also diese Art und Weise von, das ist keine richtige Meinung, nur wir haben die richtige Meinung. Und wenn du die andere Meinung oder die andere Sichtweise zu erkennen gibst, bist du ein Feind oder ein Lautsprecher des Feindes, bist du ein Desinformationskrieger. Das erlebe ich jetzt wieder. Ist das Zufall oder ist das immer so, wenn ein Staat oder eine Gesellschaft sich nicht mehr anders zu helfen weiß gegenüber anderen Meinungen?
Ja, also im Zweifel ist ja immer Repression oder Gewaltausübung, was halt auch eine strafrechtliche Sanktionierung ist oder eine Strafandrohung ist ja in gewisser Weise eine Gewaltausübung oder Androhung, immer ein Zeichen von Hilflosigkeit. Also das ist normalerweise ein Zeichen davon, gerade die Kontrolle über den Diskurs zu verlieren. Weil nur dann muss man ja sozusagen so harte Bandagen anlegen. Was wir halt erleben ist, dass wir uns in einer Phase befinden, die im Grunde kriegsähnlich ist. Also wenn du in einem Land in einem Kriegszustand ist, dann ist ja Propaganda völlig normal und ist auch im Grunde die Unterdrückung für was auch immer als Feindpropaganda gesehen wird oder als Schwächung des eigenen Landes oder der eigenen Position, ist auch relativ normal und historisch gegeben. Wir befinden uns ja als Deutschland oder auch die anderen EU-Staaten aktuell nicht im Krieg. Es ist aber im Grunde so eine kriegsähnliche Situation geschaffen worden im Debattenraum. Wir haben die Situation, dass dann gesagt wird, Hass ist keine Meinung und auch quasi russische Narrative sind keine Meinung mehr. Weil eine kriegsähnliche Situation wird simuliert, um das zu rechtfertigen.
Sie haben das Wort Hass angesprochen. Hass ist keine Meinung. Fand ich immer interessant. Das wird mir auch immer erzählt. Und dann heißt es dann auf Anti-AfD-Demonstrationen ganz Berlin meinetwegen, hasst die AfD. Da zählt das dann plötzlich wieder. Merken solche Leute, die derartige Kommunikation betreiben, merken die eigentlich diesen Widerspruch nicht?
Ich glaube, nein. Also was sehr interessant ist, wenn man sozusagen ruhig versucht, einigermaßen von außen das zu betrachten, ist es sehr deutlich, dass es sich um eine Eskalationsspirale handelt und dass beide Seiten oft sehr aggressiv und aufgebracht werden und entsprechend alles Böse auf die Gegenseite projizieren. Ist ja auch ein Abwehrmechanismus und es ist auch ein Zeichen von einer emotional sehr aufgeladenen Stimmung, dass man nur das Gefühl hat, man wehrt sich. Also man wehrt sich gegen einen Angriff. Man wehrt sich zum Beispiel gegen Desinformation und sieht gar nicht, dass man damit bei ruhiger, nüchterner Betrachtung gerade zensiert und eine andere Meinung unterdrückt, weil die andere Meinung ist ja Desinformation oder die andere Meinung ist ja keine Meinung, sondern Hass. Im Grunde auch ein Grund dafür ist wirklich die emotionale Aufladung der Gesellschaft, dass diese Projektion diese Blindheit gegenüber dann der eigenen autoritären Entwicklung überhaupt nicht mehr erkannt wird. Je aufgebrachter und emotional aufgeladener man selber ist, desto weniger kann man differenziert betrachten, desto weniger kann man verschiedene Wahrheiten akzeptieren oder auch eine Komplexität der Wirklichkeit akzeptieren, desto weniger kann man Widerspruch akzeptieren und desto weniger ist auch Introspektion möglich, also sich selber zu beobachten und zu sagen, meine Selbsterkenntnis zu haben, zu sagen, oh Gott, wie rede ich eigentlich? Was sage ich da eigentlich?
Ich war entsetzt, als ich das erste Mal hörte vom Zentrum Liberale Moderne, angeführt von der ehemaligen grünen Politikerin Marie-Louise Beck und ihrem Lebensgefährten, dem früheren Mitglied des Kommunistischen Bundes Westdeutschlands, Ralf Füchs, die tatsächlich die Phrase einführten von der verfassungsschutzrechtlich relevanten Delegitimierung des Staates. Ich als gelernter DDR-Bürger erinnere mich sofort an Paragraph 106 des Strafgesetzbuches der DDR, staatsfeindliche Hetze, oder noch früher hieß das Boykotthetze, in der bestimmte Meinungsäußerung erklärt wurde zur Delegitimierung des Staates und seiner Funktionäre und seiner Vertreter. Das ist ja eine Sprache, die aggressiv schon damals gemeint war und auch ausgeübt wurde, strafrechtlich gesehen, die aber jetzt benutzt wird, obwohl man ja eigentlich etwas Besseres antritt als die DDR. Das ist doch in hohem Maße schizophren.
Ja, das ist im Grunde einfach Zeichen einer Eskalation. Ich glaube, subjektiv fühlen sie sich tatsächlich so angegriffen, weil sie haben das Gefühl, die Demokratie, der demokratische Konsens, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, unsere Demokratie ist unter so starkem Beschuss, ist unter so starkem Angriff, dass im Grunde so eine Art Burgmentalität und Kriegsmentalität erscheint und dass sie wirklich in ihnen auftritt und dass sie wirklich denken, wir müssen die jetzt verteidigen und im Grunde treu des Konzepts der wehrhaften Demokratie, es ist jetzt auch erlaubt, mit undemokratischen Mitteln unsere Demokratie zu verteidigen. Und das ist halt ein Punkt, wo man selber aufmerksam werden sollte. Aber die im Grunde Selbstgerechtigkeit und auch, glaube ich, ihr starkes Angstgefühl verhindert bei den aufrichtigen Akteuren, dass sie das erkennen, in welcher Phase wir uns da befinden und wie schädlich dann jeder Schritt in die weiter falsche Richtung da ist.
Wir sind schon mittendrin in den Propagandatechniken, glaube ich, sagen zu können. Sie beschäftigen sich, wie gesagt, seit Jahren damit. Fallen Ihnen ein, zwei Propagandatechniken ein, die immer wiederkehren in unseren Tagen, die von offiziellen Regierungsstellen, aber auch von Medien benutzt werden, entweder absichtlich oder rein fahrlässig?
Sehr viele, es ist schwer, seit einigen Jahren Nachrichten zu schauen oder Zeitungen zu lesen, weil es einem so ins Auge springt, wenn man die Techniken kennt. Und ich glaube, eine ganz wichtige Technik ist tatsächlich die Propagandatechnik des Effekts des ersten Eindrucks, dass man merkt, wie schnell Narrativen feststehen. Also wir haben die Situation auf dem Maidan, da war es vielleicht noch ein bisschen besser, aber wir haben zum Beispiel Butscha oder wir haben verschiedene Ereignisse, also insbesondere Ukraine-Krieg fiel es auf, aber es ist eigentlich bei Venezuela, es ist bei Gaza, es ist rund um die Welt so, dass unglaublich schnell eine Narrative feststeht. Also das, wo es früher, glaube mich zu erinnern, noch viel darum ging, zu sagen, okay, die Ereignisse sind unübersichtlich. Wir können gerade noch nicht sagen, was die Situation ist, wer da wirklich die Akteure sind, sondern es wird sehr, sehr schnell präsentiert, eine fertige Story, und ist ganz schnell klar, wer der Schuldige ist, wer der absolut Böse ist. Zweite Propagandatechnik, also extremes Schwarz-Weiß malen, die unglaubliche Schnelligkeit, wie eine feste Narrative präsentiert wird und überhaupt keine Diskussion oder differenzierte Debatte darüber mehr möglich oder auch nur erlaubt ist.
Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass, da geht es ja, glaube ich, vor allem um die Art und Weise, wie Medien mit so etwas umgehen, oder ein großer Angriffspunkt der Nutzer zum Beispiel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist ja, dass sie sagen, ihr klingt alle gleich, ihr berichtet alle gleich, auch zur Zeitung oder auch zum privatrechtlichen Rundfunk. Ist sowas der Tatsache geschuldet, dass alle voneinander abschreiben oder simpel nachplappern, oder gibt es da eine gezielte Steuerung dahinter?
Ich glaube, gezielte Steuerung nicht. Ich glaube, das hatte Chomsky ja auch schon sehr gut in seinem Buch Manufacturing Consent erklärt. Also da gibt es mehr strukturelle Organisationen im Hintergrund und Vorfeld, die dann letztlich zu so einem Gleichklang führen. Also das eine ist dann die Auswahl der Journalisten und die Karrierewege der Journalisten, auch die Strukturierung der Ausbildung von Journalisten, die dazu führt, dass im Grunde nur Menschen mit einer bestimmten Überzeugung und Meinung überhaupt Karriere in den Medien machen. Das andere ist sicher auch die ganz großen Konzentrationsentwicklungen im Medienmarkt, also das ist einfach nur noch ein paar Mediengruppen, die komplette Medienlandschaft gehört, dann sicher auch die Nachrichtenagenturen und die extrem gewachsene Einfluss und Bedeutung von Nachrichtenagenturenmeldungen, die dann von allen Zeitungen übernommen werden, sodass alle gleich klingen. Da haben wir viele sozusagen strukturelle Gründe für den Gleichklang, zusätzlich zu diesem Aspekt der Kriegsstimmung, die dazu führt, dass immer mehr, ich finde, sehr einseitige Framings in den Meldungen sind. Also wir haben sehr selten objektive, neutrale, sachliche Framings, sondern sehr, sehr schnell wird eine bestimmte Deutung suggeriert oder aufoktroyiert.
In den Debatten über Berichterstattung von Krisengebieten oder von besonders heftig diskutierten Themengebieten oder Vorgängen, da taucht immer wieder der Name Arthur Ponsonby auf, der 1926 ein Buch veröffentlichte, Lügen in Kriegszeiten. Ponsonby war Page von Königin Victoria und ziemlich gut vernetzt im britischen Establishment und im britischen Staat. Und sein Buch behandelte nicht etwa einfach nur Lügen in Kriegszeiten ganz allgemein des Ersten Weltkrieges, sondern er beschäftigte sich mit der Propaganda seines eigenen Staates gegen das Deutsche Kaiserreich. Und neben vielen berühmten Aussagen dazu gab es etwa 10, ich will nicht sagen, mehr oder weniger gut formulierte Regeln. Und da gehört unter anderem zu, die Feststellung, wer unsere Berichterstattung in Zweifel zieht, ist ein Verräter. Ist das verräterisch, wenn man erkennbar in unseren Medien heutzutage?
Also ich würde sagen, ja, sehr stark. Also wir haben ja wirklich sehr selten noch einen offenen Diskurs über die heißen Themen, also über die wirklich relevanten, auch geopolitischen, schwierigen Themen. Das heißt, da gibt es im Grunde nur noch eine Meinung, innerhalb derer diskutiert wird, aber es gibt so ein paar Aspekte, die überhaupt nicht mehr diskutiert werden dürfen. Und das ist dann ein Zeichen von dieser Phase, in der wir uns befinden, dass kein Zweifel, kein Hinterfragen mehr erlaubt ist. Es wird dann sofort der Vorwurf laut, das ist eine russische Narrative meistens, das ist einer der häufigsten Vorwürfe. Und allein dieses Wort oder diese Formulierung ist ja relativ neu. Also ich erinnere mich nicht, dass das so formuliert wurde, 15, vielleicht 20 Jahren. Also ich erinnere nicht zum Beispiel aus dem Jugoslawienkrieg, dass jemand sagte, das ist eine serbische Narrative, die verbreitet wird, sondern es durften Leute, das setzte sich jetzt nicht unbedingt durch und war auch nicht sehr bequem, aber man durfte sozusagen die NATO-Linie oder die USA oder die westliche Linie in Frage stellen und einfach sagen, okay, was ist aber hiermit und hiermit oder wie sieht es damit aus, ohne dass man sofort im Grunde als Cyberattacke gewertet wurde, also ohne dass es sofort als quasi Kriegshandlung gegen den eigenen Staat oder gegen die eigene Seite gewertet wurde, wenn man eine andere Interpretation der Ereignisse formuliert hat.
Sie haben in Ihrer Berichterstattung, in Ihrer Forschung, in Ihren Erkenntnissen eine Technik oder einen Fakt erwähnt, der nennt sich Humanisieren, Dehumanisieren. Dass Sie erkennen, dass zu den Techniken auch gehört, das Gegenüber, das angeblich oder tatsächlich eine falsche Meinung vertritt oder eine jedenfalls, die unbequem ist, dass die entmenschlicht wird. Das Entmenschlichen gehört ja mit zu faschistoiden Umgangsformen beziehungsweise der Art und Weise, wie man mit anderen Meinungen umgeht. Sind wir schon so weit, dass wir tatsächlich schon faschistoide oder semifaschistoide Techniken oder Verhaltensweisen anwenden im Staat, in den Medien, um missliebige Meinung oder unbequeme Meinung zum Schweigen zu bringen?
Also ich bin sehr vorsichtig oder zurückhaltend mit dem Begriff oder mit der Bezeichnung faschistoid oder faschistisch. Einmal, weil das so viel missbraucht wird im aktuellen Diskurs und ein bisschen zu leicht den Leuten von der Hand geht. Und zweitens, weil man da dann auch ganz schnell im Bereich Delegitimierung des Staates ist selber. Also man muss auch aufpassen, wie man es formuliert. Ich würde das Wort aber in dem Fall vielleicht gar nicht so sehr benutzen, weil ich sehe oft es mehr als eine psychologische Situation und nicht so sehr eine, die sozusagen was Staatsorganisation oder so zu tun hat. Also ich glaube, wir sind absolut in der Phase, wo wieder entmenschlicht wird, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein. War ja auch ein sehr deutlicher Aspekt der Corona-Zeit, was auch ja sehr, sehr viele Menschen zu Recht beunruhigt hat. Da wurden ja auch dehumanisiert, das heißt als weniger oder nicht menschlich dargestellt, die Kritiker der Maßnahmen. Und es fing an, dass Leute wirklich beleidigt wurden und unglaublich abfällig über sie gesprochen. Und man wirklich das Gefühl hatte, die werden nicht mehr als auf Augenhöhe, als Gegenüber, als Gesprächspartner, als Mitbürger gesehen. Das ist eine sehr, sehr beunruhigende Entwicklung. Und ich habe das Gefühl, dass das seit der Corona-Zeit einfach so fortgetragen wird bis heute. Und wir haben ja in der Corona-Zeit gesehen, das war ja eine Zeit, wo ein Notstand. Das Gefühl da war, ob es ein wirklicher Notstand war, kann man diskutieren, aber es war sozusagen ein Notstandsgefühl. Das heißt, die Menschen waren sehr unter Stress, unter Druck, teilweise in ganz starker Angst, Todesangst, Krankheitsangst. Und da sieht man, wie leicht dieses Aufputschen von solchen negativen Gefühlen dazu führt, dass dehumanisiert wird und wie das dann auch vergreift, weil die Menschen einfach Angst haben. Und ich glaube, diese Angst ist weiter vorhanden. Die Angst ist auch ganz stark zum Beispiel vor der AfD vorhanden in Deutschland und deswegen fühlen sie sich legitimiert oder empfinden es auch einfach emotional so, dass sie Anhänger der AfD oder Politiker der AfD oder Wähler der AfD sehr doll dehumanisieren. Wenn man jemand als Nazi bezeichnet oder Nazi-Schwein, ist das schon eine Dehumanisierung. Also mein Gefühl in den letzten 6 Jahren etwa eine starke Normalisierung von Dehumanisierung, die in Deutschland davor im öffentlichen Diskurs, privat ist was ganz anderes, in Kneipen oder in Streits auf der Straße, überhaupt nicht mehr üblich war. Sehr ist der Diskurs sehr, sehr verroht.
Ist diese Verrohung, die Vergiftung des Diskurses, ist da was weggerutscht, was sich nicht wieder zurückholen lässt? Oder gibt es da Hoffnung, dass man da wieder etwas einfangen kann? Also dass man einfach auch die Resilienz der Menschen schärfen kann, wieder andere Meinungen zuzulassen, ohne gleich zu denken, dass das Abendland verloren ist, wenn jemand sagt, nee, ich sehe das anders.
Ja, darüber denke ich sehr, sehr viel nach. Ich habe da auch keine Lösung. Also ich glaube, es ist nie verloren. Es ist die Frage, wie wir diese Entwicklung zurückdrehen. Ich glaube, das teilen wir alle das Gefühl, das verschärft sich eher und das verstärkt sich eher. Und wir haben so ein immer weiteres Auseinandertreiben und sich verkapseln der verschiedenen Gruppen und Hass, Angst und so weiter steigen eigentlich aufeinander. Also der Diskurs wird eher härter. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, es gibt eine wachsende Anzahl von Menschen, denen das auffällt, wie uns beiden. Also die sagen, warum ist das so? Ich empfinde das und ich hoffe, dass diese Neugierde und Spurensuche, wie es dazu gekommen ist, dann halt auch einige dazu führt, sich an die eigene Nase zu fassen. Jeder muss bei sich aufpassen. Dehumanisiere ich gerade? Sehe ich den anderen gerade nicht mehr als Menschen? Sehe ich nicht mehr die Komplexität der Person? Verstehe ich nicht mehr auch ihre Angst? Oder was ist vielleicht legitim an der Position? Oder was kann ich zumindest emotional verstehen? Fällt mir selber natürlich auch schwer bei Menschen, die für mich eine gefährliche Haltung da einnehmen. Und auch bei dem Verfangen von Propaganda und dem Funktionieren von Propaganda. Das heißt, einer der wichtigsten Sachen, die wir machen können, ist in irgendeiner Form zu versuchen, in die Ruhe wiederzukommen und uns zu beruhigen und auch Emotionen wieder sacken zu lassen. Also das ist im Grunde, ich weiß, muss immer vorsichtig sein, so persönliche Situationen auf politische oder soziologische Situationen zu übertragen. Aber wenn man sich vorstellt, man hat irgendeinen schlimmen Streit und es eskaliert, man fängt an, sich zu beschimpfen, dass man sagt, komm, das bringt jetzt gerade nichts, ich mache einen Spaziergang allein 2 Stunden und beruhige mich erstmal und dann reden wir weiter. Und ich weiß nicht, wie das aussehen könnte für Deutschland. Aber das wäre sozusagen was jeder für sich, glaube ich, tun kann. Und auch auf die Metaebene zu gehen. Ich glaube, immer mal aus dem Diskurs rauszugehen und zu sagen, okay, was passiert hier gerade? Wie verrutscht der Diskurs hier gerade? Was für Mechanismen sind hier am Werk? Weil in dem Moment zieht man sich aus der Situation raus und fängt an, wieder analytisch zu denken. Und das nimmt das Ego und die Identität, die ja beide immer sich sehr bedroht fühlen und entsprechend reagieren, aus der Situation raus und wird wieder ruhiger.
Bedarf es dafür einen Mediator, eine Mediation oder schaffen das die Menschen auch alleine, dass man zum Beispiel, ich bin ja ein Fan aus dem angelsächsischen Raum, der Aussage, we agree that we disagree, also dass wir übereinstimmen darin, dass wir nicht übereinstimmen und damit erstmal eine untere Linie einziehen, ohne jetzt weiter draufzuhauen. Schaffen das die Menschen alleine, was denken sie oder braucht das Mediation von wem auch immer?
Ich wüsste nicht, wer dieser Mediator sein könnte oder auf welches Forum man sich einigen könnte, weil die Räume haben sich ja auch so getrennt. Also wir haben Mainstream-Medien oder etablierte Medien, wir haben Alternativmedien, wir haben Rechts- und Linksspaltung, wir haben ganz viele Untergruppen, die alle sehr verfeindet sind und sich bedroht fühlen von den jeweils anderen. Wir haben überall jetzt schon auch die juristische Keule und links und rechts verklagen sich alle gegenseitig. Ich sehe halt leider gerade die Medien da in einer nicht so guten Rolle. Die befeuern das eher und ja, haben halt diese Burgmentalität, fühlen sich extrem angegriffen, fühlen sich extrem bedroht und verbessern diese Lage eigentlich kaum und die Politiker eigentlich ähnlich. Also ich sehe wenig Politiker, die irgendwie eine Hand ausstrecken würden oder die irgendwie eine Art von gemeinsamen Konsens wieder ins Gedächtnis bringen. Ich habe das Gefühl, die Spaltung verstärkt sich eher.
Hat das damit zu tun, dass nicht wenige Menschen auf allen Seiten des Diskurses, der Debatte den Eindruck haben oder glauben, ich darf den anderen nicht gewinnen lassen. Der hat die besseren Argumente gehabt und dass das deswegen ewig weitergeht. Und in dem Zusammenhang die Frage, wäre es tatsächlich nützlich, die sozialen Medien etwas zu beschneiden beziehungsweise etwas zu dämpfen in der Art und Weise, wie sie öffentlichen Diskurs bestimmen?
Ja, ich bin ja kein großer Fan von Beschneidung von sozialen Medien. Also ich bin sehr aktiv im Bereich Meinungsfreiheit und Gegenzensur. Das, denke ich, ist nicht unbedingt der Weg. Also ich glaube, die sozialen Medien sind auch eher Symptom. Die Entwicklung der sozialen Medien haben sicher eine Beschleunigungswirkung. Aber es wird ja auch schon sehr eingegriffen in die sozialen Medien. Also wir haben ja ganz starke auch Shadowbanning oder Algorithmussteuerung. Und wir haben auch schon einiges an Zensur in dem Bereich. Das heißt, es ist nicht so, als würde da nicht versucht werden, einzugreifen. Das Problem ist ein emotionales, nicht ein technisches. Das Problem ist, dass die Menschen nicht mehr ruhig debattieren. Ich glaube nicht, dass eine Reglementierung der sozialen Medien das irgendwie verbessern würde, weil das würde ja eher gerade bei den Menschen, deren Meinungsäußerungen dann kaltgestellt werden oder verboten würde, würde ja eher das Gefühl, also die Ohnmacht steigen, das Gefühl von Ohnmacht und von Maulkorb. Ist im Grunde, ich glaube, wie bei Kindern, wenn du ihnen nicht zuhörst, schreien sie lauter. Und ich glaube, dass ganz viel von Wutäußerungen und Hass und Hetze auf sozialen Medien, so sie denn organisch ist. Es gibt natürlich auch Botfarmen und Leute, die aus bestimmten Gründen versuchen, das anzuheizen. Aber sagen wir mal, die organische Wut, die kommt ja von einem Gefühl des Nicht-Gehört-Werdens und Nicht-Respektiert-Werdens meistens. Und von dem Gefühl, schreien zu müssen, um gehört zu werden. Die Emotionalität, die sich jetzt ja auch verstärkt gegen Politiker gerichtet hat, gegen die dann wieder so stark klagen, kam ja von dem Gefühl, dass über ihre Köpfe hinweg regiert wurde, gegen ihren Willen regiert wurde, dass es keinen vernünftigen Einfluss mehr der Bevölkerungsmehrheitsmeinung zu verschiedenen Themen in die politischen Entscheidungsfindungen gab und so weiter. Und diese Wut würde ja nicht weggehen, wenn man das zensiert.
Wir haben versucht, etwas Licht in das Themenfeld Propaganda zu bringen. Wer Propaganda betreibt, wer diejenigen sind, die die Meinungsführerschaft dort haben und wie man sich dagegen wehren kann, wappnen kann. Dazu haben wir mit Maike Gosch gesprochen, einer ausgebildeten Rechtsanwältin und Kommunikationsstrategin, die sich dieser Thematik, also der Aufklärung über Propaganda und Manipulation, verschrieben hat. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Gosch.
Sehr gerne. Vielen Dank Ihnen.
Sie hören den Kontrafunk mit der Sendung Krieg und Frieden vom 27. Januar 2026. Historische Ereignisse, die eine gewisse Durchdringung im Bewusstsein ausreichend vieler Menschen haben, sind prädestiniert, über kurz oder lang auch zur Projektionsfläche für tagesaktuelle Politik zu werden. Mit historischen Ereignissen soll unter anderem auch Patriotismus gefördert werden, aber nicht nur. De facto ist das Kriegspropaganda, aber deutlich softer, deutlich verklausulierter, deutlich schwieriger als Propaganda an sich zu erkennen. Wir haben einen Experten in Sachen Propaganda, in Sachen geschichtlicher Betrachtung eingeladen. Herzlich willkommen für den Publizisten und Fotografen Simon Axtinat.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier zu sprechen.
Herr Axtinat, der Begriff Propaganda geht uns in diesen Tagen aus meiner Sicht deutlich leichter über die Lippen als früher. Ist eine meinungsstarke Veröffentlichung in Medien schon Propaganda Ihrer Ansicht nach?
Wenn die als Meinung gekennzeichnet ist oder als Vermutung, dann ist eigentlich alles erlaubt. Das Teuflische in Anführungszeichen ist ja eigentlich nur dann gegeben, wenn man das gar nicht mehr als Meinung erkennt.
Sie haben einige Berühmtheit erlangt, weil Sie 2023 den öffentlich-rechtlichen Supertanker, nenne ich mal ZDF, bei Geschichtsfälschung im Internetangebot Wissen to go ertappten. Es ging um die Darstellung kolonialer deutscher Vergangenheit in Namibia. Können Sie noch mal kurz skizzieren, was seinerzeit der Knackpunkt Ihrer Erkenntnisse gewesen ist?
Ja, also der Kolonialismus ist ja unter deutschen Historikern gerade das Modethema Nummer eins. Dementsprechend beschäftigen sich auch viele Historiker damit, viele geschichtliche Sendungen. In Museen wird das Thema Kolonialismus in den Vordergrund gerückt. Ja, der Kolonialismus war natürlich in großen Teilen für die Einheimischen vor Ort teilweise katastrophal, teilweise aber auch segensreich. Aber ganz egal, wie man den auch betrachtet, man sollte ja immer möglichst bei den Tatsachen bleiben. Und dann sehe ich einmal eine ZDF-Sendung von Terra X, ist ja eine bekannte Sendereihe im ZDF, zum Thema deutscher Kolonialismus im heutigen Namibia. Und da wird von einem Giftgaseinsatz gegen die Herero erzählt. Und da dachte ich mir, Mensch, jetzt beschäftigst du dich schon so lange mit Kolonialismus und davon hast du aber noch nie gehört. Und dann habe ich das ZDF gefragt, sag mal, ihr seid die einzige Quelle dafür, woher habt ihr das? Seid ihr sicher, dass das wirklich passiert ist? Und dann hat das ZDF nochmal genauer hingeschaut und es stellte sich heraus, dieser deutsche Giftgaseinsatz im heutigen Namibia frei erfunden, der hat nie stattgefunden. Und das ZDF hat sich dann auch ausführlich entschuldigt, den alten Beitrag gelöscht und den ganzen Fernsehbeitrag nochmal neu gedreht.
Worauf ist Ihrer Meinung nach diese von Ihnen beanstandete Darstellung im ZDF zurückzuführen gewesen? War es schlechte Recherche, überhaupt keine Recherche, Fahrlässigkeit oder sogar Absicht, um eine bestimmte politische Sichtweise zu transportieren? Ist da nicht aufgepasst worden bei der Abnahme zum Beispiel?
Ich bin ja ein Verfechter des in dubio pro reo und dem ZDF ist dort nicht unbedingt Absicht zu unterstellen. Ich glaube, das war einfach schlechte Recherche. Es hieß, dann wäre das irgendwie ein Schulmaterial aus der Schweiz, auf das sie sich berufen hätten. Eine kuriose Quelle, in Anführungszeichen. Es war wohl ein Fehler. Aber natürlich spielt die politische Einstellung von Redakteuren und Journalisten auch eine Rolle dabei, welche Fehler ich überhaupt mache. Also welche Fehler ich auch durchwinke zur Veröffentlichung. Beispielsweise der Mitteldeutsche Rundfunk, der veröffentlichte kürzlich ein Zitat: Die evangelische Kirche möge sich doch bitte für ihre christliche Missionierung im 15. Jahrhundert in Afrika entschuldigen. Und da habe ich dem MDR geschrieben, erstens, warum soll sie sich entschuldigen? Und zweitens, hat die evangelische Kirche in Afrika im 15. Jahrhundert ganz bestimmt nicht missioniert, weil es die evangelische Kirche da noch gar nicht gab. Und ihr vom MDR solltet das auch eigentlich wissen, weil die evangelische Kirche in eurem Sendegebiet entstanden ist. Das MDR hat das durchgewunken, dieses Zitat, und den dazugehörigen Text hat sogar eine Historikerin geschrieben, die einfach meinte, ja, das wurde doch so gesagt, wörtlich Rede habe ich nur wiedergegeben. Also jemand mit einer anderen politischen Einstellung hätte diesen Fehler vielleicht eher hinterfragt und geblockt.
Ihrem Eindruck nach passiert das häufiger, es wird bloß nicht wahrgenommen, weil keiner so intensiv nachprüft wie Sie. Das heißt also, dass vieles durchgeht und damit ein Meinungsbild, eine Art Geschichtsbild manifestiert in den Köpfen vieler Menschen, was zu völlig falschen Schlüssen und natürlich dann eventuell auch basierend auf diesen falschen Schlüssen zu falscher Politik führt.
Na klar, also wer von Geschichte keine Ahnung hat, der hat auch keine Ahnung von Politik. Und natürlich kann man mit Geschichte und auch mit Geschichtsfälschungen politische Ansichten formen. Es gibt Geschichtsfälschungen, die sind wirklich zum deutschen Allgemeinwissen in Anführungszeichen geworden. Sehr bekannt ist ja beispielsweise die türkische Zuwanderung, die ja vor allem ab 1961 geschah. Da wird uns ja in letzter Zeit immer wieder, auch jetzt kürzlich erst vom Auswärtigen Amt, gesagt, ohne diese türkische Zuwanderung ab 1961, da ging nichts, da hätte das Wirtschaftswunder nicht stattgefunden in Westdeutschland. Völliger Unsinn. Und genauso ist es Unsinn, dass die Deutschen die Türken damals überhaupt gerufen haben. Ist ebenfalls unrichtig und das Ganze verhielt sich genau umgekehrt. Die Türkei wollte, dass Deutschland ihre Arbeiter aufnimmt. Es war quasi ein großes Sozialprogramm für die Türkei. Und heutzutage wird es dargestellt, die Türken waren unverzichtbar für den Aufbau Deutschlands. Oder ein anderes Beispiel, 100 Jahre noch davor, jetzt war ja gerade wieder der 18. Januar, Jahrestag der deutschen Reichsgründung. Da wird zum Beispiel gesagt, der deutsch-französische Krieg von 1870, da heißt es ganz oft bei der Bundeszentrale für politische Bildung, die Deutschen, / Preußen, / Bismarck, hätten diesen letzten Krieg, den Deutschland mal gewonnen hat, provoziert und ausgelöst. Man findet kaum eine Erwähnung davon, dass Frankreich den Krieg begonnen hat und erklärt hat. Das fällt völlig hinten runter. Solche Falschbehauptungen, die zum vermeintlichen Allgemeinwissen geworden sind, formen natürlich auch politische Meinungen.
Es heißt ja immer wieder, Deutschland brauche gar keine Zensur oder deutsche Medien brauchten gar keine Zensur, weil die allermeisten programmprägenden Personen, Journalisten, aber auch in den Zeitungen und Zeitschriften, die wichtigsten Stimmen, die muss man gar nicht zensieren oder irgendwie in eine bestimmte Richtung lenken, sondern die haben den Eindruck hinterlassen, dass sie Regierungspolitik gut finden oder dass sie bestimmte Positionen des Westens zum Beispiel gut finden, dass man sie da gar nicht umerziehen muss. Ist Ihnen das auch aufgefallen oder ist auch das eine Propaganda mehr?
Das glaube ich auch. Also das halte ich für totalen Unsinn, dass Journalisten irgendwelche Anweisungen von der Regierung bekommen, wie manchmal geraunt wird. Die Journalisten sind selbst die Träger dessen, was sie berichten. Und es ist ebenso wie bei Fake News, ist es auch bei Fake History. Verhält es sich so, um Nachrichten oder Geschichte zu fälschen, muss man nicht lügen. Man braucht keine Falschbehauptungen. Es reicht manchmal oft, ein kleines Detail wegzulassen, um die ganze Geschichte in ihrem Sinn zu verdrehen.
Daher kommt ja dann auch der Begriff Lückenpresse, glaube ich, ne? Dass bestimmte Sachen einfach oder bestimmte Details nicht genannt werden oder anders akzentuiert werden und schon entwickelt sich ein völlig anderes Bild, ein schiefes Bild.
Es reicht manchmal, ein Wort wegzulassen. Also ein schönes Beispiel ist, ich vermute, dass es Deutschlands größtes Völkerkundemuseum ist, die Ethnologische Sammlung Berlin im Humboldt-Forum alias Stadtschloss. Da steht ein Mann aus Ostafrika, der damals gegen die Deutschen im 19. Jahrhundert gekämpft hat. Dieser Mann war ein mächtiger Händler. Und das ist alles richtig, er war ein mächtiger Händler. Leider lässt uns das Museum im Dunkeln darüber, mit was dieser mächtige Händler denn so gehandelt hat. Dieser antikoloniale Widerstandskämpfer, als der da zelebriert wird, war nämlich ein Sklavenhändler. Und dieses eine Wort Sklaven, das wird einfach unterschlagen, als wäre das irgendwie seine Lieblingseissorte. Dabei finde ich das jetzt nicht ganz unwesentlich, dass er Sklavenhändler war. Ich habe bei Cicero einen sehr ausführlichen Artikel darüber veröffentlicht zu Kamloops 2021. Das ist ein Ort in Kanada, im westlichen Kanada. Und dort hieß es, ist ein Massengrab. Mehrere hundert indianische Kinder sind dort verscharrt von einem katholischen Internat. Nun interessieren sich die allermeisten Deutschen für Indianer in Kanada recht wenig, aber es sollte sie dennoch interessieren, weil alle großen deutschen Medien diese Fake History, diese völlig erfundene Geschichte nicht nur multipliziert haben und ungeprüft weitergetragen haben, sondern das bis heute auch noch tun. Bis heute, 2026, steht auf der Seite tagesschau.de diese völlig erfundene Geschichte von dem angeblichen Massengrab in Kanada. Dort wurde bis heute genau gar nichts gefunden. Es wurde nicht einmal gegraben, was ja bei einem Massengrab nahe liegt. Und das sind so laufende Fälle, sage ich mal, in der Bearbeitung noch. Sowas formt natürlich auch das Bewusstsein der Deutschen. Ah ja, die katholische Kirche mal wieder unterdrücken, Einheimische kolonialistisch, ermorden sie gar, völlig frei erfunden. In Berlin auf der Torstraße, da sieht man bei einem Restaurant ein riesengroßes Porträt von Mao Zedong. Und keinen interessiert's. Der Mann hat laut Schätzungen mehr Menschen in Friedenszeiten unter die Erde gebracht als der ganze Zweite Weltkrieg. Nur mal als Anmerkung. Und die Leute laufen da mit einer Gleichgültigkeit vorbei, die kaum zu glauben ist. Das letzte Beispiel ist, auch kaum zu glauben, in Berlin-Friedrichshain die Stadtteilbibliothek nach Pablo Neruda benannt. Ist ein kommunistischer Schriftsteller aus Chile, Nobelpreisträger. Und dieser Mann ist ein bekennender Vergewaltiger. Das hat er selbst geschrieben in seinen Büchern. Und wir wissen, wenn er jetzt von einem anderen politischen Lager wäre, dann wäre diese Bibliothek nicht morgen umbenannt, sondern gestern. Stört sich aber niemand dran. In Friedrichshain gibt es auch grüne Bürgermeisterinnen, die haben das damals eingefädelt und MeToo, alles egal, die Bibliothek heißt weiter nach diesem Mann.
Ich möchte wieder zurück zur Jetztzeit und zwar aktuell eben zum Ukraine-Krieg, der russischen Invasion in der Ukraine und der Art und Weise, wie das dargestellt wird in hiesigen Medien. Täuscht mein Eindruck, ich habe ihn jedenfalls öfter mal, dass Narrative Einzug halten oder dass eine Basis genutzt wird in der Berichterstattung, die auf alte Feindbilder gegen die Sowjetunion aufsetzen, die im Grunde genommen jetzt auf Russland projiziert werden.
Ich muss dazu sagen, ich interessiere mich sehr für Russland, habe auch als Wessi freiwillig Russisch gewählt, mit großer Begeisterung in der Schule. Aber die Sowjetunion selbst, die kommt in der deutschen Betrachtung meiner Meinung nach noch viel zu gnädig weg, weil die Menschen in der Regel haben sie wenig Ahnung vom Innenleben der Sowjetunion. Dann wird so gesagt, ja, die haben doch Europa von den Nazis befreit. Ja, sie haben die Nazis bekämpft, aber die Sowjetunion war auch ein Terrorstaat in sich, bevor auch nur irgendein deutscher Soldat dort seine Nasenspitze über die Grenze geschoben hat. Ich habe kürzlich jetzt über Grigori Sinowjew gesprochen, das war so ein prominenter Kommunist dort. Der wurde erschossen in den Kellern des Geheimdienstes, hat noch um sein Leben gefleht und dann hat sich Stalin später von seinem Leibwächter noch genüsslich dessen letzten Todesminuten vorspielen lassen. Und die Kugel, mit der Sinowjew erschossen wurde, die hat dann der eine Geheimdienstchef an sich genommen. Nachdem der Geheimdienstchef erschossen wurde, hat es der nächste und so weiter. Ich glaube, 5-mal hat die Kugel ihren Besitzer gewechselt und die Vorgängerbesitzer sind immer jeweils erschossen worden. Also das war wirklich ein schlimmer Staat, der in der deutschen Wahrnehmung immer noch verklärt wird.
Aber zurück nochmal zu diesem Gleichnis oder den Begriffen Russland und Sowjetunion. Ich erinnere mich, dass in den Zeiten des Kalten Krieges selten von der Sowjetunion gesprochen wurde, wenn es zum Beispiel um die Darstellung des Zweiten Weltkrieges ging. Da war immer von der russischen Armee, von den Russen, vom russischen Führer Stalin, obwohl er ja Georgier war, vom russischen Krieg gegen die Zivilbevölkerung Deutschlands und. Da wurde selten von der Sowjetunion oder von sowjetisch gesprochen. Heute wird Russland vorgeworfen, sie würden die gesamte sowjetische Geschichte für sich beanspruchen. Fällt da das Narrativ, sage ich mal so, oder die Narrativfindung über ihre eigenen Füße, weil man eben nicht rauskommt aus dieser Darstellung von Sowjetunion aus der Zeit des Kalten Krieges, die jetzt auf Russland projiziert wird?
Also es gibt viel am aktuellen Russland zu kritisieren, das sprengt jetzt den Rahmen dieser Sendung. Gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Vorwürfe von westlicher Seite, die einfach unehrlich und unaufrichtig sind, wie man damit umgeht. Also als Beispiel, das ist zwar eine sowjetische kommunistische Tat, nämlich der Holodomor, auch aus den 30er Jahren. 90 Jahre lang hatte die Bundesregierung oder der Bundestag Zeit, diesen Massenmord, diesen gezielten Massenmord durch Hungersnot zu verurteilen. Das tun sie aber ausgerechnet erst im Jahre 2022, gerade nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine, vorher nicht. Warum nicht schon vorher? Dann gibt es auch Dinge, die mir als Ostpreußen Interessierten als so ein bisschen unehrlich auffallen. Zum Beispiel, jetzt wird ja gerade darüber diskutiert, ja, sollen wir noch Kiew sagen im Deutschen? Es muss doch eigentlich Kyiv heißen. Das ist doch ein russischer Fremdbegriff, der für Imperialismus steht. Den sollte man nicht mehr verwenden. Dieselben Leute, die das fordern, benutzen mit der Sorglosigkeit eines Kindes ohne Geschichtsunterricht, benutzen die weiterhin den Begriff Kaliningrad für Königsberg. Es weiß kaum jemand in Deutschland, wer Kalinin war. Das war nämlich auch ein sowjetischer Freund von Stalin, der Todesurteile für viele tausend polnische Offiziere für Katyn mit unterzeichnet hat. Der Name wird heute von deutschen Reportern, deutschen Journalisten als ein ganz normaler Name behandelt, als wäre nichts dabei. Dabei haben die Russen selbst schon an anderer Stelle andere Städte, die nach Kalinin benannt waren, schon wieder rückbenannt.
Ich komme nochmal zu dem Holodomor zurück. Wenn ich mich nicht täusche, dann hat der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages über Jahre in Gutachten erklärt, dass es schwierig ist, diesen Begriff zu benutzen oder die Darstellung, dass es ein gezielter stalinistischer Angriff auf die Existenz der Ukrainer, der ukrainischen Bevölkerung gewesen ist, weil es in der gesamten Sowjetunion zu diesem Zeitpunkt zu schwersten Hungersnöten kam, auch in Zentralasien. Und dass der Grund sehr wahrscheinlich eher in der rigiden und völlig falschen und autokratischen Landwirtschaftspolitik Stalins zu suchen sei. Vor allem aber sei der Begriff deshalb schwer zu benutzen oder man hat der Bundesregierung oder dem Parlament empfohlen, es eher nicht zu tun oder als Völkermord zu bezeichnen, weil dieser Begriff Holodomor von Stepan Bandera und seiner UN mit geschaffen wurde und natürlich als Propagandamittel hervorragend genutzt werden konnte gegen Stalin, gegen die Sowjetunion. Es wird behauptet, sage ich mal so, dass gezielt versucht wird, seit dem Beginn der Aggression Russlands gegen die Ukraine, dass so ein bisschen zu beobachten sei, dass der Beitrag der Sowjetunion zur Niederschlagung des Faschismus in Europa kleingeredet oder in den Hintergrund geschoben wird. Ist Ihnen das auch aufgefallen oder würden Sie sagen, nee, das sehe ich nicht so, das ist eine Schutzbehauptung von wem auch immer?
Ja, das kann gut sein, dass man das jetzt so ein bisschen in den Hintergrund stellen möchte. Russland als Befreier, das ist jetzt nicht willkommen. Allerdings muss ich auch sagen, die Sowjetunion als Befreier, das passt nicht so ganz. Natürlich hat die zum Beispiel Polen befreit. Die Deutschen hätten die Polen vermutlich fertig gemacht, wenn die Sowjetunion nicht gekommen wäre, wenn sie dort noch länger Macht gehabt hätten. Die Sowjetunion hat auch die Tore der KZs geöffnet. Das ist alles richtig. Gleichzeitig sei daran erinnert, dass Stalin also ganz sicher kein Freiheitsheld in irgendeiner Weise war. Der Mann war ein Unterdrücker noch und nöcher. Es ist kein Widerspruch, einen massenmordenden Staat zu bekämpfen und gleichzeitig selbst einen massenmordenden Staat zu betreiben. Man muss auch sehen, während die sowjetischen Soldaten die Tore der KZs öffneten, wurden im selben Land Gulags betrieben. Das wird oft so ein bisschen vergessen. Immerhin die Vertreibung beispielsweise der Deutschen, das ist auch völlig aus dem Bewusstsein verschwunden, die ja auch mit dem sowjetischen Einmarsch einherging. Das war immerhin die größte ethnische Säuberung, die je in Europa stattgefunden hat. Und das sage nicht ich, das sagt die ARD.
In Deutschland geht ja das sprachliche Bild um, das von der Politik geprägt wird, Deutschland müsse kriegstüchtig werden. Das heißt auch wieder opferbereit werden, auch im Kopf klar werden, dass das eben auch im Zweifel heißen kann, sein Leben zu geben. Nun hat es seit 2015 eine Zuwanderung gegeben, die erheblich ist, die in einer Größenordnung geschehen ist, die das Land deutlich verändert hat. Diese Zuwanderung kam aus einem Kulturkreis, aus einem Kulturgebiet, von dem man annehmen kann, dass sie weniger oder gar nicht mit deutscher Geschichte, deutschen Traditionen, deutschen Werten und so weiter vertraut sind. Gleichwohl wird von dieser Bevölkerungsgruppe heute ja trotzdem erwartet, dass sie für Deutschland, dessen Staatsbürger sie zum großen Teil ja auch geworden sind, sich einsetzen, ihr Leben riskieren sollen. Kann man denen noch mit deutscher, preußischer Geschichte zum Beispiel, der Guten vielleicht, also unter Scharnhorst und Gneisenau oder sowas, kann man denen damit noch kommen? Kann man die damit hinter dem Ofen hervorlocken? Wie soll man mit Menschen in diesem Fall umgehen, die einen völlig anderen Background haben als, ich will jetzt nicht sagen Bio-Deutsche, aber als der Großteil der deutschen Bevölkerung?
Also muss ich ein bisschen schmunzeln, weil fragen Sie einmal deutschstämmige Abiturienten oder Studenten, was sie mit Scharnhorst anfangen können. Da werden Sie merken, dass die mit preußischer Geschichte vielleicht genauso wenig am Hut haben wie Zuwanderer. Man sieht es in Frankreich, da gibt es ja viel mehr Leute, die aus Afrika stammen, die auch im französischen Militär sind. Aber die Frage ist doch, wie identifiziere ich mich überhaupt mit dem Land? Das ist leider Kaffeesatzleserei, das kann ich nicht voraussagen. Es gibt immer wieder Beispiele dafür, wie Zuwanderer völlig loyal sind zu dem Wohnort, wo sie sich dann neu hinbegeben haben, beispielsweise auch in den USA. Aber es gibt natürlich auch immer wieder die Gegenbeispiele, wo dann irgendjemand austickt und sich gegen die eigenen Leute wendet.
bezogen nochmal auf Ihr Bravourstück 2023, so will ich es mal formulieren, gegenüber dem ZDF, also dass Sie ihnen nachgewiesen haben, dass Sie da schlichtweg Blödsinn berichtet haben. Wir hören ja jetzt jeden Tag irgendwas von künstlicher Intelligenz, was die alles kann, was sie noch können soll, was sie besser nicht können soll auch. Was denken Sie, wäre Ihre Geschichte mit KI schneller ans Tageslicht gekommen oder ist die KI heute eher Fluch oder Segen?
Also die KI ist hilfreich, die hat mir auch selber schon oft geholfen bei der Überprüfung meiner eigenen Beiträge. Da dachte ich so, ich habe eine tolle geschichtliche Parallele oder Sensation entdeckt. Und dann habe ich es einmal durch die KI gejagt, sag mal, ist das hier alles geschichtlich korrekt? Und dann hat die mich auf einen Fehler hingewiesen. Die KI hat mich davor bewahrt, Unsinn zu schreiben. Bin ich der KI sehr dankbar. Die ist ja letzten Endes eine bessere Suchmaschine. Die kann natürlich auch nur darauf zurückgreifen, was im Internet steht. Sie ist hilfreich, aber kann jetzt keine tiefen Recherche ersetzen. Auf vieles hat sie auch gar keinen Zugriff, weil vieles ist ja noch gar nicht digitalisiert. Das kann sie gar nicht lesen, die KI. Manche KIs sind ja schon politisch korrekt. Ja, die werten dann auch, die fangen schon an zu moralisieren. Und so eine KI ist dann natürlich für historische Forschung völlig ungeeignet.
Ich sehe oder ich glaube, dass wir mit Ihnen oder das Thema an sich noch weiter beleuchten werden. Es wird mit ziemlicher Sicherheit, davon gehe ich aus, auch weiterhin Erkenntnisse geben, die Narrative, die wie in Beton gegossen gelten, dann doch ins Wanken bringen oder völlig in Frage stellen. Wir waren über die Nutzung historischer Ereignisse, über die Replizierung historischer Ereignisse im Dienste von Propaganda oder von anderen Zielen im Gespräch mit dem Publizisten und Fotografen Simon Akstinat. Herzlichen Dank, Herr Akstinat, für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung Krieg und Frieden im Kontrafunk. Was immer Sie uns mitteilen wollen, unter info@kontrafunk.radio sind Sie immer an der richtigen Adresse. Mein Dank gilt nicht nur Ihnen, unseren treuen Hörern, sondern auch meinen Kollegen, ohne die eine solche Sendung nicht denkbar wäre. Redaktionsleiter Parviz Amoğlu, Moderationskollege Gernot Danowski und Oliver Höhn und Marco Schön an den Reglern und Pulten. Auf Wiederhören, Ihr Andreas Peter.